Heute zu Gast bei Behind the Sea Steffen Heilmann. Steffen ist CEO der SDA SE. Was die genau machen im Plattform- und Ökosystembereich für große Versicherungen, das erklärt er uns im Podcast. Auch was seine Herausforderungen und Challenges als CEO gerade sind, darüber haben wir natürlich gesprochen und sind dabei auf das Thema Systemdenken gekommen. Was bedeutet es eigentlich, in Systemen zu denken? Wie er das Ganze interpretiert, haben wir auch an mehreren Beispielen beleuchtet. Wir schauen uns natürlich auch seine Vita an und schlussendlich gibt es dann wieder eine Zusammenfassung über seine Learnings aus dem C-Level. Los geht's mit Steffen Heilmann, dem CEO von SDA SE. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Steffen, willkommen im Podcast.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich, mit dir zu sprechen gleich. Du bist aktuell der CEO von SDA. Was die genau machen, wirst du uns wahrscheinlich gleich sagen. Du hast aber auch eine sehr, sehr spannende Vita, kommst aus der Beratung, ähnlicher Start, wie ich auch gemacht habe. Stell dich doch mal selber kurz vor und sag uns, was du heute machst.
Genau, also ich bin der Steffen, ich bin der CEO bei der SDA. Wir sind Plattform- und Ökosystembauer im Versicherungsumfeld. Wenn man die Hintergründe anguckt, SDA SE, wie wir uns intern nennen, um uns zu unterscheiden von dem SDA, nämlich SDA ist die Idee, die dahinter steckt, das ist nämlich die service-definierte Architektur. Das war damals der Hintergrund, dass die Organisation gebaut wurde. Das ist eine Art, wie man Software bauen kann, aber eigentlich nicht nur Software, sondern noch ein paar Ebenen drüber. Zweiter Aspekt, der uns als Firma umtreibt, wir haben den Schöpfungsauftrag von unseren Investoren, große namhaften Versicherungen, dass wir bei einer Transformation helfen sollen, dass die Versicherung nämlich in Richtung Drittmarkt öffnen können und da an Plattformen und Ökosystemen, die bauen und da auch teilnehmen können. Das ist das, was wir machen. Wir sind gerade in einer großen Transition. Ich vermute, dass ganz viele Firmen momentan in der Transition sind, wo der Fokus ist, hey, ich muss jetzt mehr Richtung Profitabilität und vielleicht ein bisschen weniger Richtung Wachstum gehen. Das ist das, was mich gerade umtreibt, weil wir als Organisation, wir sind 7, 8 Jahre alt, wir sind an einem Punkt angekommen, wo die Investoren gesagt haben, hey, das ist gut, das ist schön, gut, was ihr gemacht habt. Wir sind jetzt aber am Punkt, dass ihr weg von wir wachsen, wir bauen die ganz großen Dinge auf mit entsprechend langen Vorlaufzeiten zu backt mal eher kleinere Brötchen und wird eher schneller profitabel. Das ist das, was mich gerade umtreibt.
Okay, sehr interessant. Gehen wir noch ein bisschen tiefer rein in das Thema, also was ihr eigentlich macht. Also wie ist denn so eine konkrete Anfrage, womit dann eben so ein großes Versicherungshaus zu euch kommt? Und seid ihr dann ein Serviceunternehmen? Seid ihr ein Softwareunternehmen? Und wie sieht dann sozusagen eure Lösung dafür aus, für so eine Anfrage?
Genau, also wir haben eine Kombination aus Projekten und Produkten. Ich würde sagen, also in der kleinen Lehre ist ein Produkt ja etwas, das genauso bei verschiedenen Firmen im Einsatz ist. Was wir festgestellt haben, das funktioniert gar nicht, weil die Integration gerade in die Kernversicherungssysteme natürlich komplex und aufwendig ist. Was wir aber schon im Einsatz haben, sind, ich würde es Komponenten nennen, um daraus dann Produkte zu bauen, die sind aber schon eher individuell, weil wir relativ nah an den Versicherungssystemen dran sind. Okay. Unser großes Beispiel, das große Produkt, das wir gerade im Einsatz haben, ist im Health-Bereich. Die elektronische Patientenakte hat sicherlich jeder schon mal gesehen und gehört. Da sind wir, Achtung, kleiner Marketing-Schwenk, da haben wir momentan 50% Marktanteil. Es gibt nämlich 4 private Krankenversicherungen, die damit schon live sind. Und 2 von denen sind unsere Kunden.
Stark.
Und was wir damit machen, um das auch klar zu machen, es gibt 2 große Anbieter, die Infrastruktur betreiben. Das ist eine IBM und RISE. Mhm. Und die müssen an die Kernversicherungssysteme angedockt und integriert werden. Und diese Andockungs- und Integrationsschicht, das ist das, was wir übernehmen und was wir machen können. Das ist nämlich unsere Expertise, dass wir sagen, wir kennen und können Versicherungen, auch Versicherungsprozesse. Wir kennen und können komplexe Architekturen. Und wir können und können insbesondere auch so den kleinen Versicherungssystem die Daten rausziehen, aggregieren, mit denen arbeiten, die die andere Schicht repräsentieren und dann wiederum zurück. Und das ist der Mehrwert, den wir liefern können. Und gleichzeitig das Thema Plattformen und Ökosysteme im Health. Du machst ja nicht nur die elektronische Patientenakte. Da gibt es ja noch ganz viele andere Use Cases, die du drauf machen willst. Das heißt, du musst einen Spagat schaffen. Ich muss den ersten Schritt hinbekommen. Ne? Elektronische Patient ist schon komplex genug. Aber ich muss gleichzeitig überlegen, wie kann ich zusätzlich zukünftige Use Cases, die ich vielleicht heute noch gar nicht weiß, wie kann ich die Plattform so aufbauen, dass ich das erweitern kann? Das ist genau dieser SDA-Ansatz, den wir mitbringen, wo wir sagen, hey, wir haben einen Bebauungsplan, wie das heißt, dass wir wissen im Prinzip, wie du eine ganze Stadt bauen kannst. Und auch wenn wir jetzt nur die erste Straße mal legen, um in dem Beispiel zu bleiben, baue ich das gleich so, dass du es hinterher erweitern kannst. Und das ist ein Mehrwert, den wir liefern. Und das ist auch etwas, was wir sehen, was wir am Markt relativ selten sehen. Es gibt andere Firmen, die natürlich auch Software bauen können, logischerweise. Aber die haben alle nicht diesen Ansatz und haben vor allem auch nicht das tiefe Verständnis, das wir mitbringen. Zum einen, wie ich eine Architektur hinbekomme, wie Versicherungen funktionieren und als drittes auch, wie Plattformen und Ökosysteme funktionieren. Da gibt es ja auch ganz eigene Thematiken dabei.
Okay, also sehr interessant. Das heißt, du meinst ja, Mischung aus Projekt und Produkten. Ist dann eure Einheit, in der ihr rechnet, natürlich auch ARR? Oder ist das sozusagen One-Time-Payments von den Kunden?
Genau, also das ist genau die Kombination. Also wir sagen, zum einen haben wir Produktumsätze, das sind Produktmieten auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind Projekteinsätze. Was wir gerade festgestellt haben, das sind wir gerade so ein bisschen im Shift, also gerade ist gut, das haben wir vor einem Jahr angefangen. Also wenn ich so sagen, wenn ich von der Vergangenheit rede, dann rede ich eher von, ich habe es mitbekommen, also ich bin seit März jetzt mit an Bord. Ja. Die Transformation hatte mein Vorstandskollege davor schon gestartet, aber das war genau der Punkt. In der Vergangenheit war mehr Fokus auf Produktumsätze, also Mieteinnahmen. Und da haben wir festgestellt, auch nicht unbedingt eine Neuerkenntnis, aber haben wir festgestellt, wir sind zu weit weg vom Markt. Also wenn ich etwas baue und sage, jetzt bin ich fertig, ich führe es ein, dann ist immer ein bisschen schwierig, damit durch die Tür zu kommen. Wir haben uns gesagt, okay, wir müssen früher mit rein und vor allem müssen wir das spezifischer teilweise für die Kunden bauen. Deswegen sage ich weg von, wir haben ein großes Produkt, wo wir davon ausgehen, dass das allen so passt, sondern eher gemeinsam das zu entwickeln. Ja, was übrigens auch ein Teil des SDR-Ansatzes ist, die Co-Creation. Dass ich zusammen etwas baue und das projekthaft baue, weil ich sage immer, wenn ich in einem Projekt bin und mir jemand schon Geld gibt für das Projekt, hat der ein Interesse dran. Wenn jemand sagt, ja, das Produkt nehme ich dann, wenn es fertig ist, dann ist es, kann man jemandem gucken, das passt dann doch gar nicht und sonst was. Also für mich ist, ich versuche meinem Team auch beizubringen, hey Leute, wenn Geld fließt, heißt das, dass es wirklich jemand wertschätzt.
Ja.
Also jetzt muss da noch nicht einkömmlich sein, aber das ist zumindest ein gutes Zeichen. Da sind wir jetzt gerade ganz gut dran, dass wir auch gerade die Projekte entsprechend, ich sag mal, hochfahren.
Ja, das sind, glaube ich, auch die, also viele erfolgreichen Software-Companies, die auch gebootstrapped sind, haben das so gemacht. Ne? Die sind natürlich dann erst über den Consulting-Ansatz reingekommen. Ich war ja früher bei Celonis, das ist ja eine ähnliche Story. Da haben die drei Gründer ja auch zu Beginn Consulting-Projekte gemacht und auf dem Weg der Projekte und mit dem Geld der Projekte auch die Software dann und das Produkt gebaut. Und jetzt mittlerweile ist es eigentlich nach 11, 12 Jahren natürlich fast schon nur noch ein Produkt, was man sozusagen macht und weniger die Features, die man vom Kunden dann alle aufnimmt und dann einbaut. Aber gut. Also sehr, sehr spannend. Was sind denn, oder starten wir erstmal so, wie groß seid ihr gerade und seid ihr gerade auf Wachstumskurs? Was glaubt ihr, was in den nächsten 1, 2 Jahren so passiert mit der Größenordnung der Firma?
Genau, also wir sind jetzt gerade 40, 45 Personen. Wir sind gerade in eine neue Ausrichtung gegangen. Wir sind, ich würde sagen, auf dem Wachstumskurs, weil ich einfach sagen, ich würde gerne wachsen, insbesondere bei den Projektmitarbeitern bzw. Entwicklern, weil wir einfach feststellen, auch mit unseren großen Investoren, die haben alle ganz viele Projekte, wo sie eigentlich gerne mehr umsetzen wollen würden, als wir momentan abdecken können. Also mein Ziel ist, dass wir bis Ende nächsten Jahres mindestens bei 50 sind, vielleicht bei 60. Ich muss sagen, jetzt habe ich die letzten 8 Jahre Tech-Recruiting gemacht und ich bin immer der Meinung, irgendwie so 1 bis 2 Personen pro Monat einzustellen, ist gut, wenn alles eingeschwungen ist. Also insofern ist das schon eher dadurch bedingt, wie viele gute Leute finden wir, die dann auch reinpassen. Weniger als wie viel wollen wir denn einstellen.
Klar, okay, verstanden. Ja, dann du hast schon vorher so ein bisschen angedeutet, Transformation. Was sind denn so die Challenges gerade in deiner Rolle als CEO in diesem Konstrukt? Also was sind so die 2, 3 maximal Top-Challenges, die dich irgendwie nachts nicht schlafen lassen?
Genau. Also ich glaube, das Größte ist wirklich diese Transformation, dass wir Dinge anders machen. Mhm. Und das Spannende in so einer Transformation, das hatte ich auch in anderen Positionen vorher schon gesehen, man möchte ja das Gute, das vorher gut und richtig war, man möchte das ja bewahren. Und es gibt ja einen Grund, warum man was ändert. Und das ist meistens eher ein externer Grund. Also bei uns ist es auch schon der externe Grund, ne, dass die Investoren sagen, ja, okay, war gut, was ihr bis jetzt gemacht habt. Jetzt geht mal ein bisschen schneller in Richtung Profitabilität, als es vielleicht der Vergangenheit Punkt war. Das heißt, ich möchte gerne das Alte bewahren, die guten Sachen bewahren, möchte was Neues machen, möchte vor allem auch die Mannschaft mitnehmen und die Kunden und die Investoren. Das heißt, alle mitnehmen. Das heißt, ein ganz großes kommunikatives Thema, was ich feststelle, gerade in so einem Umbruch, dann hast du immer Leute oder immer, dass man einmal den Blick zurück, hey, es ist schlecht, es passt nicht und sowas, und du hast den Blick nach vorne. Und die Herausforderung ist, dass man die Leute dazu bringt, den Blick nach hinten irgendwie abzuwenden, zu sagen, okay, die Vergangenheit war, wie sie ist, wir sind durchs Tal der Tränen, guckt mal nach oben. Und was ich immer sehe, was mein ist ganz, der wichtige Aspekt daran ist, dass ich möglichst viele Leute dazu bringe, zu sagen, guck mal nach vorne, da wird die Welt besser. Wir wissen, dass das letzte halbe Jahr anstrengend, dreiviertel Jahr, wie auch immer, anstrengend und schwierig war. Und haltet euch nicht zu sehr in der Vergangenheit fest, sondern guckt, wie gut die Zukunft wird und guckt auch ein bisschen über einen längeren Zeitraum. Problem bei so Change-Prozessen ist, von einem Tag auf den nächsten ändert sich relativ wenig. Mhm. Aber über Wochen und Monate kann man relativ viel ändern. Und jetzt muss man auch das den Leuten teilweise zeigen, die dann sagen, hey, seit einem Jahr hat sich noch gar nichts getan, weil sie immer sagen, gestern ist das Gleiche, vorgestern war das Gleiche wie vorvorgestern und so weiter. Und dann sagen, guck mal, einen längeren Zeitraum, was wir eigentlich machen. Wenn du das schaffst umgekehrt, dann kannst du plötzlich Energie freisetzen, weil die Leute sagen, ah, super, es tut sich was, es bewegt sich was. Und wenn du diese Energie freisetzt, dann kriegst du auch wieder diese Transformation hin. Das ist ganz wichtig. Und dann habe ich die Energie wieder. Also in meinem Moment, ich bin übrigens der Meister der schlechten Vergleiche. Ich vergaloppiere mich da manchmal in irgendwelche Vergleiche.
Sehr gut, dann kitzel ich noch ein paar schlechte Vergleiche aus dir raus heute.
Genau, sicherlich. Also ein Beispiel ist, wenn du so in so einer Rallye, wenn so ein Auto in so einer Rallye ist, ne, dann fährst du rein, wenn du dann so eine Haarnadelkurve kommst, dann musst du erstmal abbremsen, umdrehen und dann kannst du wieder beschleunigen. Und wir sind jetzt in dieser Rumdrehphase und dann gucken halt ein paar nach hinten und sagen, hey, wir fallen noch runter.
Sieht genauso aus.
Ja. Genau, und ich sage aber, nee, jetzt haben wir gedreht und jetzt muss ich halt wieder Gas geben, dass wir in die andere Richtung kommen. In dem Prozess sind wir, dass wir da gerade alle mitnehmen wollen und müssen. Und das ist die ganz große Herausforderung.
Okay, heißt es, dass du dann auch bewusst sehr darauf achtest, dann immer diese längeren Zeiträume auch mal so Erfolge zu zeigen? Oder wie machst du das dann? Also
genau, also der Punkt ist der, ich ganz viel nach vorne gucken und nicht zu viel nach hinten, weil wenn du nach hinten guckst, immer diese Nabelschau hilft dir gar nichts. Ne? Ja. Aber genau, die Erfolge zu zeigen. Also wir hatten, was wir jetzt haben, wir machen alle zwei Wochen, haben wir ein All-Hands-Meeting, wir machen das einmal als Breakfast-Update, einmal als Pizza-Update, wo wir alle zusammenkommen. Und da sind wir jetzt schon dabei, dass wir sagen, guck mal Leute, es bewegt sich was, es tut sich was, dass wir die positiven Beispiele zeigen können. Was wir jetzt auch gerade haben, wo wir gerade ganz stolz drauf sind, also wir hatten im März hatten wir quasi die zweite Hochrechnung für dieses Jahr ausgegeben, wo dann diese Zahlen rauskamen. Und jetzt haben wir gerade fürs Jahresende was gemacht. Nicht richtig, eine dritte Hochrechnung, weil wir nicht ganz durch sind, aber wo wir, also Forecast, würde ich sagen. Und der ist besser, als wir gedacht hätten. Das heißt, die Maßnahmen, die wir jetzt getroffen haben dieses Jahr, die zeigen schon erste Erfolge. Und das werden wir jetzt, nächste Woche ist nächste All-Hands-Meeting, da werde ich genau da nochmal eingehen und sagen, guck mal Leute, woran hängt das denn? Und da könnt ihr schon kleine Pflänzchen sehen, wie sich's groß ändern wird, wo wir in die richtige Richtung unterwegs sind.
Okay, das heißt, Erfolge zeigen, dann auch viel drüber sprechen und viel kommunizieren, All-Hands machen, Pizza, Breakfast, All-Hands. Was, oder anders gefragt, warum glaubst du, scheitern oft auch Transformationen, also solche Transformationen, auch Geschäftsmodelltransformationen?
Ich glaube, Kommunikation ist echt das A und O. Also ich habe irgendwo mal gelesen, dass man 7-mal mehr kommunizieren sollte, als man denkt. Das ist aber rekursiv. Also musst du, selbst wenn du es weißt, musst du dran denken, dass du 7-mal mehr kommunizierst. Ich glaube, das Wichtige ist, du musst da echt dauernd und immer drüber reden. Und vor allem, du musst Feedback-Zyklen einbauen. Also gestern habe ich mich mit einem meiner Entwickler unterhalten. Das war so quasi ein, ich würde sagen, Coffee-Chat. Einfach, ne? Jetzt redet nicht der CEO mit einem Entwickler, sondern reden zwei Kollegen miteinander. Wie sieht's denn halt aus? Ein bisschen off the record und sowas. War ganz spannend, wenn der sagt, ja, und damals hatte das Management, ne? eine Folie gezeigt, also ich, ne, aber eine Folie gezeigt und das Team hat gedacht, oh Gott, das passt ja gar nicht und hier und da, und wie gehen wir denn damit um? Und dadurch, dass ich diesen Feedback-Zyklus hatte, kann ich sagen, okay, jetzt muss ich noch mal ein bisschen genauer reingehen, was da meine Erwartungshaltung ist, weil der hat gesagt, naja, wenn du das so sagst, dann drückst du ganz viel Erwartung auf die Entwickler, die es denken, die kann ich aber gar nicht bedienen, und dann sind die eher demotiviert. Und ich sag, na, eigentlich wollte ich eher Freiräume geben. Ich wollte was anderes machen. Aber du brauchst diesen Feedback-Zyklus. Das habe ich mal in meinem Berufsleben schon häufig mal gesehen, wo du sagst, du willst A machen, hast good intentions und die kommen anders an. Und wenn du diese Feedback-Zyklen nicht hast, kannst du die nicht korrigieren und dann fällt es irgendwie 3 Monate später um. Deswegen gerade in so einer Transformation ganz wichtig, ganz eng an den Leuten dran zu sein, um das zu verstehen, die schwachen Signale aufzunehmen. Und ich versuche es auch bewusst zu machen. Also wenn ich ein schwaches Signal aufnehme, sage ich, okay, kann ich da was machen und mach's dann groß. Manchmal erwischt man dann was. Das hatte ich in einer alten Firma, da haben wir Cloud-Transformation schon ein bisschen her, fährt man da dran, ne? Und da kam dann einer zu mir, hey Steffen, ich weiß nicht, was er da macht und ich weiß nicht, wie das gehen soll und wir haben gar keine Ahnung. Ich habe das dann genutzt, dass wir eine Woche später mit meinem ganzen IT-Bereich, das waren irgendwie 100 Leute, eine Townhall gemacht haben, relativ kurzfristig, wo ich nochmal erklärt habe, motiviert habe, wo das herkommt. Weil ich gesagt habe, hey Leute, wenn der kommt und ich dann noch mit 2 Fragen, haben die auch die Frage. Und dann kannst du das aufnehmen und dann kannst du daran arbeiten. Und dann hast du wieder eine gleiche Sicht. Ne? Mein Job als Führungskraft ist ja, ne, Nordstern zu geben, da wollen wir hin. Und hier sind so die Rahmenbedingungen, dann die Teams machen zu lassen. Und wenn die Teams halt nicht wissen, was der Nordstern ist oder das nicht klar ist oder nicht verstehen, warum die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind, dann macht die Organisation, ich würde es mal sagen, Mist in Anführungszeichen. Ist ja gar nicht, also ich denke viel in Systemen, muss ich sagen. Das ist dann gar nicht die Schuld eines einzelnen Mitarbeiters, sondern halt ein System, das dafür sorgt, dass die Dinge nicht funktionieren. Und deswegen musst du halt immer versuchen, wie kann ich auf dieses System aufgucken? Und wenn das System nicht das macht, was ich erwartet hätte, dann habe ich zuerst mal das System ist dann nicht gut designt oder kann verbessert werden oder sonst was.
Cool. Ich weiß nicht, muss ich gerade dran denken, kennst du das Buch Atomic Habits von James Clear? Ja. Da geht es auch darum, dass natürlich jeder irgendwie da draußen, ich glaube, er macht das Beispiel mit dem 100-Meter-Sprint, Olympiafinale, jeder hat das Ziel, Olympiasieger zu werden, aber warum wird dann nur einer die haben alle das gleiche Ziel, warum wird nur einer Sieger? Weil du eben auf deine Systeme zurückfällst. Und nur wenn du ein gutes System hast, speziell auch in schwierigen Situationen, ist halt das Default einfach dein Default-System, dann quasi gewinnt der mit dem besten System und nicht der mit dem besten Ziel.
Ja, stimmt.
Ja. Also sehr interessant. Okay, cool. Versuchen wir mal ein bisschen zu verstehen, wo du herkommst. Du warst ja bei BCG, Allianz, MyToys Group, Around Home, also sehr viele Stationen. Führ uns mal ein bisschen durch deine Vita und sag uns speziell auch so die Meilensteine, die prägnant waren, wo du dann gemerkt hast, vielleicht ich werde mal ins C-Level oder ich will mal ins C-Level oder will mal Geschäftsführung machen. Gibt ja auch andere Wege, wenn man in der Beratung startet.
In der Tat. Ich würde gerade mal das Thema mit diesem In-System-Denken, weil ich habe jetzt nochmal in Vorbereitung auf den Podcast, habe ich nochmal Revue passieren lassen, was so der rote Faden ist. Und ich glaube, ich habe so 2 Dinge, die sich bei mir durchziehen. Das eine ist, dass ich, glaube ich, gut drin bin, zu übersetzen in verschiedene Dimensionen. Das ist einmal Tech und Business. Also ich verstehe Tech, was für Auswirkungen hat es. Unter anderem verstehe ich dann auch die Business-Anforderungen und wie kann ich das abdecken. Und auch übersetzen, ne? Ich kann mit Investoren auf der einen Seite reden, ich kann mit den Entwicklern auf der anderen Seite reden und verstehen, wie das aussieht. Der andere Punkt ist aber dieses Denken in Systemen und dass mich das schon immer fasziniert hat, würde ich sagen. Also wenn ich mal zurückgehe, ich habe Informatik studiert und damals, als ich angefangen habe, Informatik zu studieren, hat mich das schon fasziniert, wie kann ich denn am Computer komplexe Systeme bauen? Das ist das, was du in der Informatik machst. Wie funktionieren die? Was kann ich denn machen? Wie die dann laufen? Ab dann, als ich dann meine Studienarbeit im Ausland gemacht habe, bin ich erstmal in Kontakt gekommen mit der Unternehmensberatung und mit der Wirtschaft. Ne? Und ich fand das so faszinierend, habe dann da auch ein Praktikum gemacht und fand es super faszinierend und habe dann gesagt, ey, super, diese Konzepte, die ich habe, ne, Systeme bauen und sonst was, eine Wirtschaft ist ja eigentlich auch nur ein System und ey, super, da gibt's eine Jobbeschreibung, wo du dir Gedanken machst, wie kann ich an diesen Systemen arbeiten und bauen. Und das war das, was mich dann fasziniert hat, was mich auch zur BCG dann gebracht hat, weil ich gedacht habe, ey, super, das ist eigentlich was Ähnliches, was ich gemacht habe, noch ein bisschen breiter und habe am Anfang gesagt, gebt mir alles, ist möglichst unterschiedlich, weil ich möglichst viel sehen wollte. Das war sehr gut. war dann spannenderweise, ich war ein paar Jahre auch in Australien. Und was ganz spannend ist in Australien, ne? Logischerweise, Australien ist eine große Insel, weit weg von allem anderen und einen relativ konzentrierten Markt. Da sieht man ein paar von diesen systemischen Effekten deutlich besser. Also ich erinnere mich noch, was weiß ich, es gibt irgendwie 4 große Banken und dann weiß natürlich jede Bank, was jede andere macht und dann hast du so Effekte, ah ja, die einen machen was und die anderen machen es dann, weil sie nicht die Letzten sein wollen und so. Eigentlich ganz spannend. Das siehst du in Deutschland, wo du irgendwie dann 10, 20 Firmen hast, das nicht mehr so deutlich. Dann war ich bei, als ich dann in der Beratung war, wurde ich dann nach einer gewissen Zeit befördert zum Projektleiter, also das erste Mal quasi auf der anderen Seite mit Personalverantwortung. Und dann habe ich angefangen zu verstehen, hey, cool, Teams bauen, ne? Das ist auch wieder was mit Systemen zu tun. Also kriegt da ein paar junge, hochmotivierte Berater dran, die was machen wollen. Aber ich muss gucken, dass es zusammenpasst. Wer macht was, wer kann mit wem und so weiter. Hab da ganz viel gemacht. Hab da in der Zeit, da hatten wir ein Riesenprojekt. Da habe ich dann auch geguckt, dass die übergreifend die Teams zusammen und gesagt habe, okay, wir machen regelmäßig Treffen und so weiter. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Und dann hatte ich gedacht, hey, da würde ich gerne noch mehr machen. Also ein Aspekt zu wechseln war auch, ich wollte nicht nur immer nur die coolen Folien abliefern, sondern auch mal Dinge bis zum Ende umsetzen. Ich habe für mich aber gesagt, ich würde auch gerne verstehen, ne, dieses ganze Thema Personalentwicklung, Team entwickeln, Team weiterentwickeln. Und wann war dann bei der Allianz? Das war auch das erste Mal, wo ich dann, sagen wir mal, die richtig schwierigen Personalthemen hatte. Dann irgendwie eine Abteilung mit 40 Personen. Die Allianz war zu dem Zeitpunkt in einer großen Transformation, weg von lokalen Einheit zu einer globalen Organisation. Okay. Und jetzt, beim Punkt hatten wir ja vorhin schon ein bisschen, ne? Allianz, sehr erfolgreich, aber sagt, wir müssen was anders machen. Und dann hatte ich Mitarbeiter in meiner Abteilung, die waren damals länger bei der Allianz, als ich alt war. Und denen habe ich jetzt erklärt, liebe Leute, das, was ihr die ganze Zeit gemacht habt, ihr müsst jetzt ändern. So, ihr wart ja erfolgreich, ne? Ist ja nicht, sondern, und das war schon interessant. Und da habe ich auch einiges mitgenommen, auch wie sich große Organisationen ändern, auch so globale Verantwortung und so weiter. Dann bei der Allianz habe ich dann ein MBA gemacht, auch wieder aus dem Wunsch, ich möchte noch mehr verstehen, ich möchte noch mehr rausgehen. Und ich würde immer sagen, in diesem MBA machst du eigentlich 3 Dinge. Zum einen lernst du inhaltlich über ganz viele Bereiche was, logischerweise. Zum zweiten baust du Netzwerke auf zu ganz interessanten Leuten. So ein Executive MBA, das sind alles Leute mit 10 Jahren Berufserfahrung, 5 Jahre Führungserfahrung. Ja. Das heißt, ganz viele Leute, die ähnliche Zeit haben, aber die teilweise ganz unterschiedliche Sichten haben. Aber als drittes ist so ein MBA auch ganz viel mit Introspektion. Also du denkst viel drüber nach, was will ich machen, was gefällt mir nicht. Das ist auch wieder in Lerngruppen zusammen, wo du dann auch wieder Dynamiken hast und alles. Und da kam für mich raus, hey, ich hätte Bock mal die gesamte Einheit komplett zu verantworten. Also von oben bis unten, von rechts bis nach links. Und da reifte dann der Wunsch, wo ich gesagt habe, okay, ich würde jetzt gern was anderes machen. Das ist ja Arbeitstitel für mich war damals CIO, weil ich aus dem IT-Background logischerweise kam und da drin war und gesagt habe, ich möchte einfach so eine komplette Einheit übernehmen. Und dann hat sich die Gelegenheit geboten, das ist vorhin schon erwähnt, bei MyToys war das damals, die haben gesagt, hey, wir suchen einen Bereichsleiter, also eine Ebene unter der Geschäftsführung, war aber im Endeffekt die CIO-Rolle, so wie ich sie mir gesucht hatte, nämlich gesamtumfänglich der quasi oberste Entscheidende oder die Gesamtentscheidung für alles, was IT angeht. War super, ne? Organisation aufbauen, umbauen, transformieren und sowas. Und das hat auch echt Spaß gemacht. Das war super. Und da hatte ich auch das erste Mal dann Berührungspunkte direkt auch mit einer Geschäftsführung an der Stelle, ne? Also bei der Allianz hatte ich natürlich auch nach oben die Berührungspunkte, aber eine Allianz ist natürlich so groß, da bist du immer nur, also immer nur so Teilausschnitte. Aber da habe ich auch das erste Mal mitbekommen. Wir hatten da die Gesamtgeschäftsführungssitzung einmal im Monat. Okay. Und die Geschäftsführung plus alle einen Ebenen drunter zusammenkamen. Und einmal im Monat durch die P&L durchgegangen sind. Zeile für Zeile. Und jeder hat natürlich, logischerweise in seinem Bereich, das ist immer eine Zeile, kannst du quasi einer Person zuordnen. Und dann sind wir durchgegangen und haben dafür geguckt, hey, wie funktioniert es denn? War natürlich total spannend. Ne? Als IT bist du irgendwie ganz unten, weil natürlich, es gibt einen Einkauf, ne? und Marketing und so weiter. Und ne? Wenn die IT nicht geht, geht natürlich gar nichts. Aber ich habe eigentlich eher ein bisschen zugehört und geguckt, aber habe da auch wieder gelernt, hey, guck mal, die Systeme, wie funktionieren die denn zusammen, was können wir denn machen? Und habe für mich auch nochmal mitgenommen, hey, mein Job ist zu gucken, dass die anderen funktionieren. Ne? Also, wenn der Vertrieb toll, also Marketing toll performt, dann kriegt natürlich der Vertrieb die Sache, hey, habt ihr gut gemacht. Und ich bin hinterher der im Endeffekt, der die Shops entsprechend umbaut und alles. Aber das war auch gut, weil ich viel gelernt habe, weil ich gesagt habe, hey, wir können das entweder, also ich kann einzeln verlieren oder wir können zusammen gewinnen, war so ein bisschen mein Mantra.
Okay.
Da hatte ich einiges danach gelernt. Ja.
Genau. Danach bist du, also das war, ist, man würde jetzt sagen, so eine glatte IT-Informatik-Laufbahn bis dahin. Jetzt bin ich gespannt, weil die nächste Station, da bist du ja dann auch wie CTO gewesen, aber auch CRO. Mhm. Habe ich fast noch nie gesehen, die Kombination.
Ist, glaube ich, auch relativ selten. Genau, und dann hat sich halt die Gelegenheit gegeben, zu Around Home zu wechseln. Mhm. CTO, da würde ich dann auch Geschäftsführer. Mhm. Und dann mal wirklich direkt am Tisch zu sitzen. Also das war eigentlich, war so, ab Tag 1 hieß es, hey, ihr seid im C-Level, wir sind zu fünft. Mhm. Wir machen das zusammen und wir gewinnen da zusammen. Also da habe ich auch ganz viel mitgenommen, wie das funktioniert. Also was ganz spannend war, unser CEO hat damals gesagt, hey, ihr müsst in Team One denken. Ich so, was ist denn Team One? Er hat gesagt, hier, wir sind das Team One. Also, dass jeder Bereich funktioniert, ist klar, aber wir zu fünft, wir müssen zusammenarbeiten und der Rest muss, ne, und ihr müsst gucken, dass ihr zusammenarbeitet. Da habe ich ganz vielen Stellen auch gesehen, wie Leute, also wie, ne, meine Kollegen und ich dann auch gesagt haben, wir machen das, was richtig ist für die Organisation. Also ne, so Stellen wie, hey, packen wir jetzt eine Einheit rechts oder links oder verschieben wir die oder sonst was und dann gesagt haben, hey, wenn es für die Organisation gut ist, dann habe ich halt 10 Leute weniger zu führen, ist mir wurscht, wenn es die Organisation voranbringt. Und da habe ich ganz viel an der Stelle mitgenommen. Und genau, wie ist es dann mit dem CRO passiert? kommt es wieder zurück, ne? Immer breit denkend. Also ich habe immer gesagt, ich rede gern mit meinen Engineers, rede ich gern über Architekturen und solche Sachen. Außerhalb rede ich gerne mit Leuten über Business-Fragestellungen, Prioritäten und was wir machen können. Und hatte dann zusammen mit meinem insbesondere Data-Team haben wir eine neue Datenplattform aufgebaut. Mhm. Wir waren dann dabei, dass wir gesagt haben, okay, jetzt ist die Datenplattform da, aber eine neue Plattform bringt ja nicht viel. Man muss entsprechend auch die Teams und die Strukturen anpassen. Und dann waren wir da in dem Prozess und da gab es noch ein paar andere Dinge und die CRO-Position war dann relativ, also die Organisation hatte jemanden gesucht, das war dann relativ lange vakant und dann haben wir entschieden, hey, wir sind im Transformationsprozess, ne? Das war auch in Corona, wo sowieso alles ein bisschen schwieriger war. Und dann war die Entscheidung, hey, wir brauchen einfach jetzt jemand, der hilft, das nach vorne zu bringen. Steffen, du bist ja sowieso schon mit drin und mit involviert. Kannst du da nicht mal auch noch mal ein bisschen weiter mit reingehen? Und da war ich ganz spannend, weil ich natürlich jetzt keinen Marketing-Background habe. Also abgesehen davon, ne, im MBA kannst du ja alles, aber eigentlich weißt du, dass du nichts kannst. Aber der Ansatz in Systemdenken, mit den Leuten zu reden, diese, ne, zu gucken, was funktioniert, das hat geklappt. Also hatte so einen guten Moment, das war so nach 3 Monaten, da ist, sage, eine der Top 5 Personen, die wir in der Organisation hatten, war mein Direct Report. Und ich dachte, mal gucken, ob das gut geht, ne? Also, die gut fachlich natürlich besser als ich, was kann ich denn beibringen? Und die kam dann in der Tat zu mir und gesagt, hey, nach 3 Monaten, ey, Steffen, super, schön, dass du da bist, du hilfst uns echt, da voranzukommen. Wir können jetzt Dinge machen, die haben wir in der Vergangenheit, das sind wir in der Vergangenheit nicht vorangekommen. Und da habe ich für mich mitgenommen, dass mein Management-Ansatz und mein Ansatz, wie ich mit den Leuten umgehe und wie ich, ne, im System denke, der ist erfolgreich. Und da haben wir dann in der Tat diese Transformation gut auf den Weg gebracht.
Also mega spannend. Ich glaube, das Systemdenken, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen tiefer rein. Kannst du da mal ein Beispiel machen, so wie du wirklich so eine Aufgabe oder eine Herausforderung hast und die dann auf ein System runterbrichst und was überhaupt dann das System ist, dass man sich das noch vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann?
Ja. Lass mich mal gucken, ob ich da ein gutes Beispiel habe. Also, was ich, vielleicht würde ich mal ein bisschen, wie näher ich mich diesem ganzen System? Also, wenn, ich gucke immer, okay, wir haben ein Ziel, das wir als Organisation erreichen wollen. Was weiß ich, entweder ein Umsatz oder ein neues Produkt oder sonst irgendwie was. Und dann gucke ich, wenn wir das Ziel nicht erreichen oder wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann zu verstehen, woran liegt es. Ich mach mal ein Beispiel, weiß nicht, ob es ist. Ich sage ja immer, alle Beispiele sind falsch, aber man kann ja trotzdem was draus lernen.
Einen guten Vergleich brauchen wir.
Genau. Jetzt. Also, ich habe Scrum haben wir neu eingeführt. Ne? Und ich habe die Teams haben gesagt, oh, wir kommen gar nicht dazu, wir werden dauernd abgelenkt, das Business kommt, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Also ich gesagt, Leute, gut, wir führen jetzt Scrum ein, machen wir. Scrum heißt, wir haben 2 Wochen Sprints, die Sprints sind uns heilig, da kommt nichts Neues rein. Stelle ich mich vorne hin, machen wir, alles ist gut. Das nächstes Team, das damit anfängt, das auszurollen, Tag 1 Scrum. War noch vor Corona, ne? Also alle im Büro, die sitzen gerade zusammen und sagen gerade so, jetzt legen wir los. Tür geht auf, Steffen kommt rein und sagt, Leute, wir haben ein Problem. Ich habe ein Problem, ich brauche eure Hilfe.
Ja.
Der CEO hat mich gerade angerufen und gesagt, wir haben gerade einen Vertrag unterschrieben mit einem Kunden. Das Ding muss bis Ende der Woche live gehen, ich brauche eure Unterstützung. Tag 1, und dann kannst du sagen, was ist das denn? Er hat gesagt, liebe Leute, ich weiß, wo wir perspektivisch hinwollen. Ne? Wir wollen dahin, dass wir ungestört sind.
Ja.
Ich brauche jetzt eure Hilfe. Ich nehme es aber mit. Ich versuche zu verstehen, wo das herkommt, um das abzustellen. Ich kann euch nehmen, ne? Ich würde immer sagen, kannst nicht 100%, aber das kriegst du nicht hin, aber besser zu werden. Bin danach losgelaufen und habe mich dann quasi mit meinem Counterparten Vertrieb mal zusammengesetzt und gesagt, wieso kommt denn dieser... Es ist ja nicht so, dass jemand morgens aufsteht und sagt, ich unterschreibe jetzt einen Vertrag. Es ist aber nicht so, dass jemand morgens aufsteht und sagt, heute ärgere ich die IT, ich habe nichts Besseres zu tun. Ne?
Ja.
Dann bin ich losgelaufen und gesagt, wie sieht es denn aus? Und dann habe ich gelernt, dass der Vertrieb, wir hatten immer so sicherlich 10 Verträge irgendwo in der Luft. Da konnte relativ zufällig einer von denen jederzeit jetzt kommt. Und wie es dann so ist, ne? Du hast lange Anbahnung und du hast eine Deadline und die Deadline bleibt die gleiche. Und was die Organisation nicht gemacht hatte, war genau dieses Gespräch zu führen. Die gesagt, okay, wir zwei, also ne, Counterpart Vertrieb und ich, wir setzen uns einmal im Monat zusammen. Ich will einfach nur wissen, was euch durch den Kopf geht. Zum einen kann ich dann schon mal vorbereiten. Zum anderen kann ich dann noch ein bisschen shapen, weil ich sagen kann, guck mal, wenn der Kunde folgende 3 Dinge will, die ersten 2 ist gar kein Ding. Dritte ist schwierig. Lass uns mal gucken, was er wirklich will. Können wir das nicht so verklausulieren, ändern, dass wir es leichter umsetzen können? Oder können wir nicht gleich sagen, wir gehen halt live mit 1 und 2 und 3 gibt es 4 Wochen später, weil es unser Problem beherrscht. Und das ist der Punkt, wo ich dann in Prozessen und Abläufen und Systemen denke, wo ich sage, okay, jetzt haben wir einen Prozess, der läuft. Und in der Tat war es dann so, ne, nach, würde sagen, 3, 4 Monaten später waren die Teams in diesen Sprints und dann gab es weniger Störungen. Also du, ne, ich würde immer sagen, wenn du irgendwie 100% bei sowas hast, das ist zu rigide gemacht. Aber wenn du 95% erreichst, ist ja schon gut. Und die Teams waren deutlich happy. Die außenrum haben gesagt, hey, die IT performt viel besser, weil wir zuverlässiger geliefert haben. Und dadurch, dass wir den engen Draht hatten, hat der Vertrieb gesagt, super, ich kriege das, was ich brauche, wann ich es brauche und wie die zeitlichen Abläufe aussehen, die verstehe ich.
Cool. Das ist ein gutes Beispiel. Also danke dir nochmal fürs Klarstellen. Ich glaube, das hilft immer nochmal. Die Leute hören ja nur zu, sind im Audiobereich dabei, können das nicht so sehen. Das hat immer sehr geholfen. Cool. Hey, herzlichen Dank. Genau, also um die Sache noch rund zu machen, von deiner CRO-Rolle bist du dann ja nochmal CTO geworden und jetzt dann schlussendlich CEO, richtig?
Mhm, genau.
Cool. Was hast du denn, wenn du jetzt zurückschaust, auch auf deinen Werdegang und jetzt auf deine aktuelle Rolle, wie blickst du auf C-Level? Ist zum Beispiel eine Fähigkeit, die man im C-Level haben sollte, in Systemen denken zu können oder eben dieses in der Lage sein, 7-mal mehr zu kommunizieren, als man denkt? Oder was sind denn so die Charaktereigenschaften oder die Erfolgsrezepte, wo du für dich jetzt auch merkst, so, die musst du entwickeln oder die hast du entwickelt und die helfen dir?
Genau. Also ich würde zurückzuhören, ich glaube, Kommunikation ist das Allerwichtigste. Letzten Endes, ne? Du willst eine ganze Organisation in eine Richtung bewegen. Und wie sorgt man dafür, dass Leute das tun, was man gerne hätte, indem man mit denen redet? Also Kommunikation ist wichtig und die adressatengerecht zu machen. Ne? Also ich rede natürlich, wenn ich mit den Investoren rede, über andere Dinge, als wenn ich mit meinen Entwicklern rede. Trotzdem muss das in die gleiche Richtung gehen. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, darüber zu gucken. Beim zweiten Punkt, den ich immer wichtig finde, ist, dass man dieses vernetzte Denken hat. Also ich versuche immer, ne, hat es vorhin gesagt, diese schwachen Signale aufzugreifen. Ah, hier läuft, hier ist was komisch, da ist was komisch, da ist noch was. Wenn ich die 3 Punkte zusammennehme, kriege ich Dinge raus, die sonst keiner sieht, weil ich sehe ja die ganze Brandbreite einer Organisation. Und das ist wichtig, weil wenn ich das nicht mache, macht es halt im Zweifelsfall keiner. Das ist der dritte Punkt, den ich sagen würde, dieses strategische Denken, das man mit reinbringen sollte. Also sich auch Zeit dafür nehmen. Also wie mache ich das? Ich versuche mir auch regelmäßig mal 2-3 Stunden zu blocken, weil mit weniger Zeit geht's nicht. Da setze ich mich dann idealerweise in einen Raum ohne Laptop, Handy ist ausgeschaltet, mit einem Whiteboard und denk nur mal drüber. Also am Anfang dachte ich, du kannst dich denn nicht nur hinsetzen. Was machst du denn hier? Ne? Es ist eine Arbeit, starrst du aus dem Fenster. Und dann einfach Gedanken zu machen, was ist mir denn aufgefallen? Was sind die Dinge, die ich auf dem Kopf habe? Also manchmal, oder die ich im Kopf habe. Manchmal schreibe ich mir dann auch so eine Mindmap runter, ne? Was ich habe, um einmal zu sagen, okay, an welchen Stellen ist denn, was sind die übergreifenden Dinge? Was ist auch der Schritt 2, den die Organisation macht? Also im C-Level, und gerade als CEO, musst du ja immer 2, 3 Schritte weiter denken als die Organisation. Also wenn die Organisation Schritt 1 macht, dann musst du 2 denken. Oder vor Jahren hatte mal jemand gesagt, das fand ich ganz spannend, wenn ein Mitarbeiter morgens durch die Tür kommt, dann muss der sich überlegen, woran arbeite ich heute? Wenn er ein Teamleiter, also eine Ebene nach oben, durch die Tür kommt, muss er denken, was macht mein Team denn diese Woche? Wenn dann der Abteilungsleiter reinkommt, dann muss der denken, was machen wir denn diesen Monat? Und je weiter du hochgehst, desto weiter muss dieser Zeithorizont sein. Und da finde ich eigentlich schon was dran. Und das ist schon was, was ich denke, was wichtig ist. Und ich habe für mich festgestellt, ich muss halt gucken, dass ich mich aus den ganzen kurzfristigen Notfalldingen rausziehe. Also ich erinnere mich noch zu meinen als CTO-Zeiten, wenn der Morgen damit beginnt, dass du um 7 Uhr ein Incident löst, weil um 8 Uhr das System wieder live sein muss. True story, ne? Dann kannst du dich nicht um 9 hinsetzen und strategische Gedanken machen.
Ja.
Das heißt aber für mich, ich versuche mich auch aus ganz vielen von diesen operativen Prozessen, ne, jetzt wieder ins System denke, rauszuziehen, weil ich sage, operative Prozesse, die müssen laufen, ob ich da bin oder ob ich nicht da bin. Das muss einfach klappen. Weil wenn ich nicht die Zeit habe, am System zu arbeiten, es zu verbessern, macht's garantiert keiner. Also wer soll es denn tun, ne? Also ich habe so ein anderes Bild, das ich habe, wenn man redet ja gern von Flughöhe, die jemand hat.
Ja.
Und eine Organisation ist es so, wenn das C-Level hat eine Flughöhe und die Organisation drunter, kann ich eine höhere Flughöhe als das C-Level haben.
Ja.
Das funktioniert nicht. Und wenn ich halt einen Meter über der Grasnarbe fliege, dann ist halt niemand da, der diese langfristigen Dinge macht. Und das ist so ein bisschen der, was ich sonst, ne, was ich mitgenommen hätte. Ich sonst, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, diesen Team-One-Gedanken, den finde ich total wichtig. Also, wenn man sich jetzt anguckt, das C-Level, also ich würde immer sagen, wenn ein C vorne steht, dann bist du für die ganze Company verantwortlich. Du musst also breit denken und du musst gemeinsam gucken, was du machst. Also im Sinne von sei hilfreich. Also gerade als IT, ne? Wenn IT nicht geht, geht auch gar nichts, aber du kannst allein nichts gewinnen, weil du immer andere hast. Und ich habe das echt mitgenommen. Also, überleg dir immer, wie kann ich denn meinem Kollegen helfen? Was braucht der denn? Also hatte ich bei Seven Senders war so eine Situation, da gab es ein neues Projekt, das unbedingt dringend live gehen wollte. Das war viel Logistik und ein bisschen IT.
Okay.
Und dann habe ich mich halt mit dem Projektverantwortlichen hingesetzt und gesagt, okay, was brauchst du denn? Was kann ich denn machen, um dir helfen? Ich weiß, das ist von der Firmenpriorität ganz oben. Bei mir war es noch nicht mal auf der Liste drauf und meine Teams war es, wie so ein IT-Team so ab und zu ist, ne, sowieso schon voll ausgelastet.
Ja.
Und dann habe ich mir halt überlegt, wie kann ich dir denn helfen? Was kann ich denn machen, dass wir da gemeinsam durch die Tür kommen? Das würde ich eigentlich jedem mitgeben. Dieses sei hilfreich, überleg dir, wie kann ich dem anderen helfen? Weil im Endeffekt, ne, es ist nicht ein Team, das gewinnt oder verliert. Die Organisation gewinnt. Also wenn die Organisation nicht performt, hilft es halt allen nichts.
Das stimmt. Cool. Also sehr, sehr schöne Tipps und ich glaube, wenn man aufmerksam zugehört hat bis jetzt, hat man auch schon in den einzelnen Geschichten und Anekdoten wahnsinnig viel rausziehen können. Wir kommen langsam ans Ende. Ich habe noch eine Frage. Was würdest du machen, wenn du nicht in der Wirtschaft oder in der Corporate-Welt tätig wärst?
Ich glaube, ich würde eine Impro-Theatergruppe leiten.
Okay.
Also cool. Ich spiele sehr gerne Impro-Theater. Das ist, glaube ich, gut. Und ich finde es super, weil man da, ne, voll im Moment sein muss und vor allem mit Leuten, die meistens ganz anderen Hintergrund als ich haben, gemeinsam coole Geschichten erzählt. Und ich glaube, ich würde das machen. Vielleicht auch nur mitmachen, aber ich stelle dann fest, mich zuckt es dann doch zu viel, um Struktur zu geben.
Geil, wollte ich gerade sagen, das ist, oder wahrscheinlich gibt es da auch ein unterliegendes System, wenn man so denkt und wenn man so reinguckt, aber sonst erscheint mir Impro-Theater natürlich erstmal systemlos. Bis auf ganz, ganz grobe Guidelines. hey, cool. Hat mega viel Spaß gemacht, Steffen. Vielen lieben Dank, dass du bei Behind the Sea zu Gast warst. Und ich freue mich schon aufs nächste Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass ihr hier sein durftet.
An alle, die jetzt noch zuhören, es hat mich wie immer sehr, sehr gefreut, dass ihr mit dabei wart. Und noch mehr freue ich mich, wenn ihr den direkten Kontakt zu uns sucht. Also sowohl zu Steffen als auch zu mir. Kommt gerne auf uns zu. LinkedIn ist da eine gute Plattform oder auch die Mails. Irgendwie kommt ihr sicherlich an uns ran. Wir sind da sehr zugänglich. Bei mir hat es ja auch geklappt, den Steffen ins Podcast einzuladen. Insofern gebt uns euer Feedback und ich freue mich drauf. Und eine Bewertung für den Podcast wäre natürlich auch super. Wer das abonniert, kriegt dann regelmäßig auch jede Woche automatisch diese Episoden in den Feed. Und natürlich, das ist ein Hobby von mir, es ist mittlerweile ein Berufshobby, aber es ist nur möglich, da das Ganze von atreus.de präsentiert wird. Sprich, wenn ihr Themen habt rund um die Fragestellung, habe ich gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen, speziell rund um die Themen Transformationsmanagement. Es können ja Geschäftsmodelltransformationen sein, die wir auch gerade eben besprochen haben. Es können aber auch M&A-Projekte sein, es können auch Systemeinführungen sein. Alles, was komplex im Management ist, schlussendlich Interim Management natürlich auch in der Linie. Kommt gerne mal auf mich zu, vielleicht machen wir ein Sparring und danach seid ihr klüger. Und wenn nicht, dann können wir euch sicherlich auch mit einem Interim Manager oder einer Interim Managerin aus unserem Netzwerk helfen. Steffen, dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank.